wunderschönen guten Morgen euch allen. So, die Jahreslosung. Das Jahr ist ja schon 2 Wochen alt und damit die Jahreslosung auch. Aber heute spreche ich nochmal drüber. Oder was heißt nochmal? Wird höchste Zeit, würde ich sagen. Die Jahreslosung lautet, so wie sie von diesem Arbeitskreis, also Losung bedeutet in diesem Fall tatsächlich, dass sie nicht aus einem großen Lostopf gezogen wurde. Das ist bei den Tageslosungen, ist das so. Sondern bei der Jahreslosung ist es so, dass die gezielt ausgesucht wird. Da sind viele Kirchen, viele Denominationen, also verschiedene Verbände und so weiter, sitzen an einem Tisch und beraten sich über Monate zu einem Vers hin. So, und der Vers für dieses Jahr lautet, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Für alle Leute, die jetzt online zugucken, das Bild, was ihr gerade seht, das hängt hier auch in, sagen wir mal, vielleicht 3 Quadratmetern groß in unserem Gemeinderaum. Das begleitet uns also im Laufe des Jahres. Dieses Bild hat Stefan entworfen und dann mit Hilfe von Heike und Erika hier aufgehängt. Also vielen Dank euch dafür. Das ist der Vers, der uns begleitet. Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es ist nur der zweite Teil eines Verses. Also man könnte sagen, das hier ist Johannes 6, Vers 37b. So würden es die Theologen sagen. Es gibt noch einen Teil, der davor steht. Auf den gehe ich gleich mal ein. Ich habe aber zu Anfang eine kleine gedankliche Übung für euch. Ihr dürft gerne diese kleine gedankliche Übung mit geschlossenen Augen erleben. Müsst ihr nicht, aber könnt ihr. Und zwar, geh mal in Gedanken durch deine Wohnung oder dein Haus, durch deine Räume und geh zu einem Spiegel und stell dich davor. Du siehst dich an. Du siehst dich, du siehst deinen Körper, deine körperlichen Merkmale, deine sichtbaren Merkmale, deine Statur, dein Gesicht, deine Haare, deine Haut, deine Augen. Du siehst aber nicht nur das, du siehst noch mehr, du siehst auch dich als Person, als Persönlichkeit, deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, auch die Jahre, die hinter dir liegen, wie du geworden bist. Das alles siehst du in diesem Moment. Und noch bevor du anfängst, über dich nachzudenken oder bevor du dich fragst, was du an dir magst und was nicht, bekommst du gesagt, Gott nimmt dich mit allem, was du hast und bist, was du geschafft hast und wo du gescheitert bist, was du kannst und womit du Probleme hast, bedingungslos an. Bei Gott hast du einen Platz, an dem du sein darfst, an dem du ganz sein darfst. Gott blickt dich freundlich an. Gott mag dich. Gott mag dich sogar sehr. Er ist ein Gott der ausgebreiteten Arme, auch für dich. Bei ihm bist du jederzeit und von Herzen gewollt und willkommen. Ihr dürft die Augen gerne wieder öffnen. Und ich möchte sagen, jedem, der diese Sätze der Annahme für sich gerade besonders braucht, also ich meine, wir alle brauchen sie, aber es gibt manchmal Phasen, Momente im Leben, wo einem so ein bisschen die Zusagen wegschwimmen, wo man sich seiner selbst nicht so sicher ist, also man steht mit wackeligeren Knien irgendwie da. Solche Phasen gibt's. Also wer diese Worte gerade besonders braucht, diese Worte der Annahme, dem seien sie von Herzen gegönnt. So, das ist der Anfang dieser Predigt. Diese Predigt ist vielleicht 3 Minuten alt und man könnte sagen, so einfach und so klar ist Glaube, kann Glaube sein, kann auch Predigt sein. Also ich brauche nicht immer 1/2 Stunde, um irgendwas zu sagen. Jetzt mal 3 Minuten manchmal brauchen wir die ganz klaren Botschaften, nicht kompliziert und auch nicht aufwendig aufbereitet und vorbereitet und ausgelegt und so weiter, einfach geradeaus. Da nehme ich das Wort, was ein Vers aus der Bibel zum Beispiel, den nehme ich einfach stumpf für mich in Anspruch. Das brauche ich gerade. Ich muss gar nicht unbedingt wissen, wo steht das, in welchem Kontext steht der oder hat Jesus das gesagt und so weiter und so weiter. Aber manchmal ist es das blanke Wort, das schon seine Wirkung erreicht, das mich erreicht. Sätze wie diese, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, die sind ja so ziemlich das Grundlegendste, was man über Gott sagen kann. Sätze, die sein Wesen beschreiben, ja, die ihn im Kern ausmachen, wie er über jeden Menschen grundsätzlich denkt. Ja, und zum anderen sind Sätze wie diese vielleicht auch das Wichtigste, was der Mensch an sich braucht, was ein Mensch hören muss im Laufe seines Lebens, am liebsten von Anfang an und immer wieder, damit ein Mensch gut durchs Leben kommt, damit Persönlichkeit sich entfaltet. Denn ich glaube, es ist unbestritten, unter uns und weit darüber hinaus, wie wichtig es ist, ein angenommener Mensch zu sein, sich angenommen zu wissen, einen Platz zu haben, ja, einen Platz im Leben zu haben. Das wissen wir auch deswegen, weil wir die andere Seite kennen. Jeder von uns kennt die andere Seite, der eine mehr, der andere weniger, nämlich wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden. Ja? Ausgegrenzt zu werden, nicht dazu zu gehören, nicht zu genügen, nicht willkommen zu sein, abgelehnt zu werden, vor verschlossener Tür zu stehen. Jeder weiß das. So, und genau in diese Erfahrungen hinein dürfen wir diesen Satz von Gott her hören, was auch immer du erlebst oder erlebt hast, Gott sagt, ich nehme dich an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Jahreslosung. Und ich finde, wenn man diese Jahreslosung so liest, wirkt sie erstmal unheimlich, oder was heißt erstmal, wirkt sie weit und warmherzig und mitnehmend und harmonisch, sehr verbindend. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die verschiedenen Kirchen, die da an einem Tisch saßen und verschiedenen Prägungen auch, dass sie irgendwie darüber theologisch streiten mussten oder so, glaube ich nicht. Ich würde sogar vermuten, selbst für Leute, die nur am Rande was mit Gott und mit Glaube oder Gemeinde zu tun haben, die das vielleicht so sogar ein bisschen skeptisch sehen, die würden über diesen Satz sagen, nee, das ist eigentlich ein Satz, den finde ich okay. Also darüber brauche ich mich nicht aufregen. Ja, also wo ich sage, das kann man so doch nicht sagen oder darüber muss man mal reden, das sehe ich aber anders. Ich glaube, dass es sogar diesen Leuten so geht. Vielleicht sagen sie, ich finde vielleicht nicht alles an diesem Jesus gut, aber diesen Satz, den er da gesagt hat, das finde ich gut. Also das, ne? Also Annahme, Willkommen sein, Toleranz, also das finde ich gut. So, das heißt, dieser Satz, wenn man ihn sich so mal anschaut, der hat wenig Stacheln, also wenig Ecken und Kanten, wo man sich dran reibt und wo man diskutiert, an dem man sich stoßen könnte. Und wer weiß, vielleicht ist der ja genau deswegen ausgesucht worden, in einer Zeit, in der die Gesellschaft immer mehr Risse bekommt und droht auseinanderzubrechen, ja, oder in der es kaum noch, sag mal, gesunde, sachliche Diskussionen gibt, sondern es sehr schnell angriffig wird und verletzend wird und wo man schnell in Lagern denkt und so weiter, ist diese Weite dieses Satzes, bei Gott hat jeder einen Platz, jeder ist willkommen, vielleicht ist diese Weite gerade deswegen richtig und dran. Und daraus lässt sich ja eigentlich auch ganz leicht so ein gesellschaftlicher Auftrag irgendwie ableiten. So wollen wir miteinander umgehen. Ja, willkommen, also annehmen, sich einander annehmen, willkommen heißen, aufeinander zugehen, so wie wir sind, uns annehmen. Und dagegen, glaube ich, wird keiner was zu sagen haben. So, also könnte man sagen, bis hierher alles ziemlich easy, ziemlich unkompliziert dieses Jahr mit der Jahreslosung. Ich nehme euch mal mit in das Kapitel, in dem dieser Satz steht, nämlich Johannes 6. Das ist eine Erzählung, ein Erzählstrang. Ja. Es sind 71 Verse, das ist das längste Kapitel im Johannesevangelium. Und ich kann natürlich dieses ganze Kapitel nicht vorlesen, aber ich zeige euch mal ganz kurz sowohl den Aufbau als auch ein paar Schlaglichter daraus. Vom Aufbau ist es ziemlich leicht und schnell erklärt. Oh, das ist irgendwie eine komische Reihenfolge. Drei Blöcke gibt es, zwei Geschehnisse und ein Gespräch. Das erste Geschehnis ist die sogenannte Speisung der 5000, kennen ganz viele. Jesus macht tausende Leute satt, mit ganz wenig macht er tausende Leute satt. Dann die nächste Geschichte, Jesus auf dem See, da begegnet er seinen Jüngern, also eher eine intime, persönliche, keine riesige öffentliche Geschichte, sondern ganz persönlich, ganz intim für diese paar Jünger. Und danach kommt der Block, in dem auch unser Vers sich befindet, ein langes Gespräch zwischen Menschen und Jesus, verschiedenen Menschen. Und das ist das Gerüst dieses Kapitels. Man könnte sagen, bei der Speisung der 5000, obwohl wir uns ja noch relativ am Anfang des Evangeliums befinden, da ist Jesus eigentlich schon auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Also ich meine, er hat also so eine Volksmenge vor sich zu haben, die, und das wird uns da berichtet in diesem Kapitel, die sogar sagen, ey, das ist richtig gut, dieser Mann hat's wirklich drauf. Das ist der Mann, der genau nach unserem Geschmack ist. So, also nie sind ihm so viele Leute so sehr zugelaufen wie in diesem Kapitel, wie nach dieser Geschichte. Ich meine, wer ein Wunder unter 5000 Leuten tut, und man geht davon aus, dass es noch mehr waren, weil damals nur die Männer zählten statistisch, ja. Also der hat es in so einem Landstrich, der hat's zu was gebracht. Das ist eine Berühmtheit und dem laufen die Massen zu. Alle sind begeistert, die Welt liegt ihm zu Füßen. Dann, wie gesagt, Jesus auf dem See, eher eine intime, eine persönliche Geschichte, ein Privattreffen mit den Jüngern quasi. Und selbst da könnte man sagen, also Jesus kommt auf dem Wasser zu den Jüngern gelaufen. Ja, das ist ja eigentlich auch eine Geschichte, die bekannt ist. Jesus geht auf dem Wasser. Und wenn man sich das mal vorstellt, angenommen, du hättest in dem Boot gesessen und Jesus wäre auf dich zugekommen, auf dem See. Und also, dann muss man eigentlich sagen, okay, mehr geht eigentlich nicht. Wenn du das erlebst, dann kannst du eigentlich nur Jesus als von Gott geschickten Retter aufnehmen, annehmen. Da gibt's überhaupt keine Zweifel mehr, dass er ein normaler Mensch ist, sondern er ist eine Person Gottes, so ganz klar. Also mehr geht nicht. Und danach in den Gesprächen wird ganz viel, vor allem über das Speisungswunder gesprochen. Kommen wir gleich noch zu. So, jetzt sage ich euch mal neben diesem kleinen Aufbau ein paar Blitzlichter, was in diesem Kapitel, vor allem in dem letzten Block, in den Gesprächen so passiert. Ein paar Schlaglichter. Unser Vers steht in der Mitte des ganzen Kapitels. 71 Verse, Vers 37 ist unser Vers. So, paar Verse später, da lesen wir, da murrten die Juden. Also die ersten Interessierten wenden sich irgendwie ab. So, seine Botschaft trifft irgendwie auf Unverständnis, da murrten die Juden. Ein paar Verse später, da stritten die Juden untereinander. Und, oh, das bin ich ja ich und ich und ich und ich. Das weiß ich nicht, was da los ist. Ah, da bin ich wieder. Ja, gut. Wunderbar. Also, da stritten die Juden untereinander und zwar nicht einfach so über irgendwas, sondern über das, was Jesus da gesagt hat. Unter anderem unseren Vers, ja. Also, die Stimmung kocht irgendwie hoch, da scheint es Diskussionsbedarf zu geben. Ein paar Verse später sagen seine Jünger, Jesus, boah, das ist aber eine harte Rede. Also, wir reden ja jetzt zwar mit dir, aber du sagst da echt harte Sachen. Also, ist dir das überhaupt klar, was du da sagst? So, hast du dir das auch gut überlegt? Ein paar Verse später, noch krasser, Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab. Ja, also, und jetzt muss man sich ja mal fragen, wir lesen unseren schönen Vers, wer zu mir kommt, also den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht abweisen. In der Luther-Übersetzung steht übrigens, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, also so hat man es jetzt übersetzt mit abweisen. Hinausstoßen ist noch genauer am Wortlaut, am ursprünglichen Wortlaut. Aber wenn man jetzt mal diese Statements dagegen setzt, da murrten die, da stritten die, das ist eine harte Rede, da wandten sich sogar die Jünger ab, da muss man ja sagen, was ist denn da passiert? Also Jesus, was hast du denn da irgendwie gesagt? Also das auf einmal aus der größten Weite, aus der besten Einladung, sich sogar deine Leute abwenden. Also das ist irgendwie nicht ganz nachzuvollziehen. Also, und jetzt mal zur Vollständigkeit dieses Verses. Ich habe ja gesagt, dieser Vers ist nur die zweite Hälfte des Verses. Ich sag mal, wie der als Ganzes heißt. Vers 37, da sagt Jesus, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich sag's nochmal, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Okay, irgendwie ist da der Wurm drin. So einfach Friede, Freude, Eierkuchen, wie sich der Vers am Anfang so anhört, ist er scheinbar nicht. So. Und das wollen wir jetzt mal kurz beleuchten. Das Johannesevangelium hat im Grunde zwei große Themen. Das ganze Evangelium, zwei große Themen, die dieser Johannes durchgängig immer wieder platziert, immer wieder betont, das ist ihm wichtig. Man muss sich ja auch fragen, es gab ja schon Evangelien, es gab ja schon Berichte über das Leben Jesu, nicht nur Matthäus, Markus, Lukas, sondern auch noch viele andere. Warum schreibt Johannes Jahrzehnte später, warum schreibt er das Leben von Jesus nochmal auf? Und also er scheint irgendwie nochmal ein besonderes Bedürfnis zu haben. Und das hat mit diesen zwei großen Themen zu tun. Das eine Thema, das ist ihm ganz wichtig, ist der Wille Gottes, des Vaters. Der Wille des Vaters. Alles, was erlebt wird, was er erlebt, was mit ihm zu tun hat, mit Jesus zu tun hat, alles ist von Gott durchdringen und durchwirkt. Ja? Es vergeht kein Tag am Willen des Vaters vorbei. Also selbst da, wo man denkt, das hat Gott irgendwie nicht im Griff oder das ist ihm entglitten oder jetzt muss er irgendwie selber dabei zusehen, was da mit Jesus passiert oder so. Das Johannesevangelium macht immer wieder klar, Gott ist in jeder Situation der Agierende, der Souveräne, ja, der einen Plan hat. So, die letzten Worte von Jesus am Kreuz im Johannesevangelium sind, es ist vollbracht. Ja, und damit sagt Jesus quasi, mit meinem Tod kommt Gottes Plan zum Ziel. Das ist sein Werk, das ist jetzt vollbracht, das ist jetzt komplett. So, da steht eine Absicht dahinter. Soll heißen, Jesus wurde nicht einfach irgendwie gefangen genommen und irgendwie hingerichtet und umgebracht zum Entsetzen des Vaters und Gott sitzt im Himmel, der Vater sitzt im Himmel und sagt, oh mein Güte, was passiert da mit meinem Sohn? Das alles nicht, sondern alles ist Gottes Wille gewesen. Das ist eine ganz dolle Botschaft, ein ganz dolles Anliegen von Johannes. Ja, genauso hat Gott es gewollt. Und das andere große Thema im Johannesevangelium ist die Verbindung zwischen Gott, dem Vater, ja, und Jesus, dem Sohn. In was für einem Verhältnis stehen die beiden eigentlich? So, sind das zwei einzelne Personen eines Teams, die sich gut verstehen, aber die haben schon auch eine eigene Meinung. So ist das total deckungsgleich? Oder ist Jesus vielleicht nur jemand, der auf Gott hinweist, ja, also der auf Gott zeigt, wie es schon andere große Gottesmänner gemacht haben, andere Propheten? In welcher Verbindung stehen die beiden eigentlich? Das ist das zweite große Thema. So, und beide großen Themen im Johannesevangelium spielen in diesem sechsten Kapitel eine große Rolle. Jetzt fangen wir nochmal beim Speisungswunder an. Das Speisungswunder kennen wir, viele Leute werden satt gemacht. Die Leute sagen, das Brot zum Essen perfekt, davon haben wir gar nicht viel. Wir müssen uns das teilweise sehr hart erarbeiten oder müssen auch uns das vom Munde absparen. Das wollen wir wieder haben. Jesus, wir würden dich sogar zum König machen, zum König machen, weil du uns mit Brot versorgen kannst. Also du kannst uns genau das geben, wo es uns oft dran fehlt. Ja, du kannst unseren Magen füllen. Ich meine, du bist einer von uns, sagen die Leute, aber du scheinst irgendwie besonderen Draht zu Gott zu haben. Also das hat jeder gesehen. Hat jeder gesehen, du scheinst irgendwie diese Geschenke von Gott zu empfangen und an uns weitergeben zu können. So, du hast einen guten Draht zu Gott. Und Jesus sagt, Leute, ihr solltet euch mal fragen, was Gott euch eigentlich wirklich geben will. So, was ist denn das? Also es geht ihm in erster Linie gar nicht um euren vollen Magen, ja, um einen vollen Magen. Es geht ihm darum, es geht ihm nicht darum, dass du genug zum Überleben hast oder dass du irgendwie über die Runden kommst, dass du möglichst viele Tage auf dieser Welt bist und möglichst alt wirst, wohl wissend, dass du am Ende trotzdem stirbst. Ja, darum geht es ihm nicht. Nein, Gott will euch, und bleiben wir mal bei diesem Bild, Gott will euch mit einem Brot füllen, das nicht euren Magen satt macht, euren Magen füllt, sondern euch im Herzen satt macht, im Herzen erfüllt und das euch ins Leben führt, mit dem ihr all das Dunkle in eurem Leben, sogar den Tod selbst, überdauern könnt, überwinden könnt. Das Brot will Gott uns geben. Und dann sagen die Leute, okay, Jesus, das ist richtig gut. Also das ist richtig gut. Kannst du uns das geben? Oder kannst du uns sagen, wie wir da rankommen? Kannst du uns irgendwie dieses Brot beschaffen? Ja. Und dann sagt Jesus, nee, ich kann euch das nicht beschaffen. Ich bin das Brot. Also ich bin das Brot, von dem ich hier spreche. So, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Und wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern und der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. So, ich bin das Brot, dem ihr euer Vertrauen schenken müsst. Ich kann euch kein Geschenk überreichen, ja, ich nehme es an und gebe es an euch weiter, sondern ich selber bin das Geschenk. So, ich bin das Geschenk, ich bin vom Himmel gekommen. Und dann geht's weiter. Oh ja, da fingen sie an zu murren, die Leute, weil sie ja sagen, also du bist, Jesus, du bist das Geschenk. Also das willst du uns jetzt gerade sagen oder wie? Also du bist das Geschenk. Du bist doch einer von uns. Also vom Himmel gekommen. Du bist doch einer von uns. Du bist doch Jesus aus Nazareth. Also dein Elternhaus ist da vorne. Wir kennen dich. Wir kennen auch deine Eltern. Du bist der Sohn von Maria und der Sohn von Josef. Wir kennen dich alle, du kommst nicht vom Himmel. So, ein Kumpel von mir hat damals die Ausbildung mit dir gemacht, du bist doch Zimmermann. Und meine Oma ist ständig am Erzählen, dass du früher auch schon da warst und dass du ein ziemlicher Klugscheißer warst, sagt sie. Also du kommst nicht vom Himmel, also ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Überleg mal ganz kurz, was du da eigentlich sagst. So. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann das irgendwie durchaus verstehen, dass die Leute erstmal anfangen zu sagen, sag mal, geht's dir noch gut? Also die murren. So, da murren sie, da stritten sie untereinander. Die Leute haben sich das irgendwie anders vorgestellt. Und bis heute, glaube ich, stellen sich Menschen alles Mögliche unter Gott vor und unter Glaube vor. Aber so einfach muss man sagen, an Jesus wird keiner vorbeikommen. So. An Jesus wird keiner vorbeikommen. Das heißt, Jesus stößt als das Geschenk Gottes an die Menschen, was er ja selber ist, auf Widerstand. Er stößt auf Widerstand. Also die Leute stehen nicht da so, wow, komm zu uns, sondern die sagen, nee, lass mal. Am Anfang des Evangeliums schreibt Johannes das, viele von euch kennen diesen Satz, wo es heißt, quasi sinngemäß, Jesus kam in die Welt, in sein Eigentum steht da, Jesus kam in diese Welt, aber die Seinen, also die Menschen sind damit gemeint, die Seinen, die Menschen nahmen ihn nicht auf. genau das passiert hier. Die Menschen nahmen ihn nicht auf. Bis hin dazu, dass Jünger ihn wieder verlassen. So krass ist es, dass Jünger ihn wieder verlassen. Einer wird ihn sogar verraten, ganz am Ende. Der war auch mit in diesem Boot. Also der war auch mit in dem Boot und hat gesehen, wie Jesus auf dem Wasser ging. Warum reicht das denn nicht aus? Der hat ihn verraten. Also irgendwie scheint das bei Jesus gang und gäbe gewesen zu sein, dass die Leute so gemacht haben. Du nicht. So, und das Johannesevangelium sagt eben über all diesen Erfahrungen, so tragisch diese Ablehnung ist, die Jesus da erlebt, so tragisch sie ist, sie überrascht Gott nicht. Das ist keine Überraschung. Sie ist ganz im Gegenteil, sie ist sogar Teil seines Plans, ja, Teil seines Werkes, seines Willens. Es ist sein Wille, dass Jesus in diese Welt geht und dass er sich den Menschen anbietet. Und am Ende wird ihm sogar das sein Leben kosten. Das weiß Gott und er nimmt es in Kauf. Ja, mit diesem "Es ist vollbracht", ja, sagt Jesus quasi selbst: Mein Leben und mein Sterben, ich war das Werk, ich war die Absicht Gottes, ja, des Vaters, das an dieser Stelle zum Ziel kommt. Es ist vollbracht. Gott ist nichts entglitten oder so. Und deswegen betont Jesus an ganz vielen Stellen, ich tue nichts von mir heraus. Ich tue nichts von mir heraus. Also das, was passiert, ist alles Gott gewirkt. Menschen kommen auch nicht einfach zu mir und dann fängt's an. Sie kommen nicht von sich aus zu mir, sondern sie sind, ohne dass sie es bewusst wahrnehmen vielleicht, sie sind förmlich von Gott vorbereitet worden. Und Gott schickt sie zu mir. Davon geht Jesus aus. Jesus weiß, mein Vater im Himmel wirkt an den Menschen, noch bevor sie bei mir ankommen. Ja, noch bevor sie bei mir ankommen. Einige Verse später, Vers 44, also mittendrin, sagt er, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und wie wichtig ist das für uns? Gott wirkt an Menschen, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, ob wir das wirklich glauben können. Gott wirkt an Menschen, noch bevor sie bei Jesus ankommen. Noch bevor Menschen zum Glauben kommen, hat Gott schon an ihnen gewirkt. Jesus sieht die Menschen, die zu ihm kommen, die bei ihm sein wollen, die ihm nachfolgen wollen. Er sieht sie von seinem Vater vorbereitet und geschickt. Ja, als wenn er selber sagt, Gottes Geschichte mit einem Menschen fängt nicht erst in dem Moment an, wo jemand vor mir steht, also vor Jesus steht, sondern weit vorher. Ja? Weit vorher. Mein Vater hat diesen Mensch schon weit vorher begleitet, an ihm gewirkt und zu mir geschickt. Und jetzt kommen wir zu der Jahreslosung. Jetzt muss man die Jahreslosung mal so lesen. Jeden, also die ganze Jahreslosung, den ganzen Vers, jeden, den mein Vater im Himmel zu mir schickt, den werde ich doch nicht hinausstoßen. Jeden, den der Vater im Himmel zu mir sendet, der vor mir steht, den werde ich doch nicht hinausstoßen. Also ich doch nicht, sagt Jesus. Ja, ich entscheide doch nicht nochmal extra und nochmal nach meinem Gefühl und nach meiner Wahrnehmung und nach meinem Gutdünken, ob der irgendwie passen könnte. Ich entscheide doch nicht für mich nochmal, wie ich mit Menschen umgehe, die zu mir kommen, sondern ich beuge mich zu 100% dem Willen meines Vaters. Darum geht's. Dein Wille geschehe. Da kommt's vor. Dein Wille geschehe. Vers 38, also direkt hinter unserer Jahreslosung. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann kommen noch weitere Verse, die genau das sagen. Ich bin nicht, so könnte man es übersetzen, ich bin nicht der Türsteher Gottes. Ich tauche voll in den Willen des Vaters ein. Ich bin nicht der Türsteher Gottes. der so oder so macht. Oder der sagt, so oder du darfst durchgehen. Sie sind von Gott her vorbereitet und geschickt. Und ich beuge mich zu 100% dem Willen des Vaters. Ich bin nicht der extra Türsteher Gottes. Dieser Vers ist also nicht einfach ein Vers der großen Toleranz, ja, der großen Akzeptanz, sondern er ist die Einladung in ein väterliches Vertrauen. Dein Wille geschehe. Und ich bin gerne dabei, das ist der Wunsch, ich bin gerne dabei, weil du, Gott, weißt, was das Beste für mich ist. Du weißt das. So. Deswegen vertraue ich dir. Und vielleicht kommt das auch in euch hoch, und es tut mir leid, wenn ich hier oder da meinte, für dich und dein Reich Türsteher sein zu müssen. Und damit schließe ich noch nicht, sondern möchte das vertiefen, zumindest ganz kurz an dieser Stelle. Und ich sag's, ich bereite euch deswegen darauf vor, weil es schon auch schmerzhaft ist für einen selbst und für eine Gemeinde. Denn es gibt in jeder Gemeinde, das würde ich an dieser Stelle vor jeder Gemeinde sagen, also nicht nur zu uns, zu dieser Gemeinde, es gibt in jeder Gemeinde, in der Geschichte jeder Gemeinde Menschen, die mal in dieser Gemeinde waren, ich bleibe jetzt mal bei uns als Gemeinde, die in dieser Gemeinde waren oder aufgewachsen sind oder für eine Zeit da waren oder was auch immer, die den Glauben verworfen haben oder gar nicht erst für sich entdecken konnten, weil jemand aus der Gemeinde meinte, ihm oder ihr mitteilen zu müssen, was man als Christ darf und was man als Christ nicht darf. Die Türsteher Gottes. Während Gott da vielleicht ein kleines Pflänzchen gegossen und umsorgt hat und heranwachsen lassen wollte, ja, er wirkt ja schon weit vor der Entscheidung, wissen wir, kam einer dieser Türsteher Gottes und hat dieses Pflänzchen einfach platt gemacht. Der ist da mit seiner Schuhgröße 48 lang gewatscht und hat tot. Habe ich gar nicht gemerkt. Hat er gar nicht gemerkt. Aber das Pflänzchen hat das gemerkt. Und das Pflänzchen sagt, hier bin ich nicht willkommen. Hier kann ich nicht landen. Nicht so, wie ich bin. Ich muss mich wohl irgendwie erst anders verhalten. Ich muss irgendwie wohl anders glauben. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich weiß, liebe Leute, dass das kein schönes Thema ist. Das hat auch mit Schuld und Verfehlung zu tun. Und ich sage das auch wohlwissend, dass das für mich auch gilt. Die Jahre, die frühen Jahre meines Christseins, voller Ambition, wo man denkt, man hat alles verstanden, man hat alles durchdrungen. Was habe ich schon? Diskussionen gewonnen, aber dabei den Menschen verloren. Mit der Bibel in der Hand diskutiert und biblisch korrekt und theologisch sauber den anderen an die Wand diskutiert und habe ihn dabei verloren. Das geht. Wisst ihr, ich glaube, dass wir diesen Satz, ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, dass wir diesen Satz gar nicht bis zu Ende mitgehen können. Früher oder später hat jeder von uns ein bis hierher und nicht weiter. Also ein Punkt in sich, wo jeder sinngemäß sagt, also irgendwo ist auch Schluss. Also irgendwo, klar, nehme ich gerne Leute an und sie dürfen sein und ich bin gerne mit ihnen zusammen, aber wenn sie ständig, dann fällt mir das schon schwer. Da beginnt mein Aber. Jeder, ich weiß auch keinen Ab, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Wenn du dazugehören willst, dann gerne. Aber du musst auch, sonst geht es nicht. Ich glaube, für diesen Satz, so wie Jesus ihn hier sagt, ist mein und dein Herz schlichtweg zu klein. Oder ich sag's mal in frommer Sprache, du hast es Wir haben es. Du hast es nach wie vor mit einem ängstlichen, um sich besorgten, sündigen Herzen zu tun, das früher oder später Grenzen zieht und Türen zumacht. Und jetzt ratet mal, wer dich mit diesem sündigen Herz nicht hinausstößt, nicht abweist. Wer dich mit deiner Angst und deiner Enge und deiner Sünde annimmt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die, die diesen Satz brauchen, sind nicht nur irgendwelche Leute am Rand oder die nicht ins System passen und wir können ihnen sagen, du hast einen Platz und du bist willkommen bei Gott. Ja, das auch. Aber die, die diesen Satz brauchen, bin ich und bist du, sind wir. Und weil du diesen Satz brauchst, gut, dass Jesus ihn gesagt hat, und weil du diesen Satz brauchst, lass ihn auch für andere gelten. Weil du diesen Satz selber brauchst, lass ihn auch für andere gelten. Ich bete, lass aber vorher einen kleinen Moment der Stille, wo ihr selber beten könnt. Guter Gott, als Gemeinde bitten wir dich um Vergebung, da wo wir meinten, Türsteher für dich sein zu müssen. Wo wir kleine Pflanzen zertreten haben, ohne dass wir es gemerkt haben. Wo wir Recht hatten und Recht haben wollten, aber dabei den Menschen verloren haben. Vergib uns das bitte. Und mach unser Herz weit und weich. Lass unser Herz in deine Richtung hinschlagen. Und danke, dass wir bei dir einen Platz haben dürfen. Auch mit unserer Schuld, mit unserer Enge, mit unserer Angst, mit unserer Sünde. Auch da haben wir einen Platz. Dieser Satz gilt uns. Du wirst uns nicht hinausstoßen. Du wirst uns nicht abweisen. Wir dürfen mit dieser Schuld zu dir kommen. Danke, dass das so ist. Und dass wir anders weitermachen dürfen. Und dafür brauchen wir dich. Wir stecken so leicht fest in dem, was wir gelernt haben, was wir denken, was ganz wichtig und entscheidend ist. Bitte veränder du uns an den Stellen, wo wir hart geworden sind oder wo wir dabei sind, hart zu werden. Zu uns selbst, zu anderen. Danke für deine unfassbar große Liebe und für den Platz, den wir bei dir sicher haben. Amen.